Freundschaft mit Gott. Ist das für euch ein erstaunliches Thema? Als ich so über das Thema Freundschaft nachgedacht habe, kam mir in den Sinn, was auch sonst, dass es da ein paar interessante Fernsehserien gibt, die was mit Freunden zu tun haben. Also, für die von älterem Datum hier, The Big Bang Theory. Ja? Ein paar Freunde, die miteinander unterwegs sind, eine WG haben und irgendwie gemeinsam das Leben meistern. Oder noch ein bisschen älter, deutsche Version Lindenstraße. Ja? Eine Familie, Freunde sind miteinander unterwegs und schaffen das irgendwie, das Leben hinzukriegen. Warum sind diese Fernsehserien so erfolgreich? Habe ich mir gefragt. Einerseits, weil da ein paar ziemlich schräge Typen drin vorkommen und jeder so kleinheimlich denkt, ein Glück, dass ich so nicht bin. Super. Und dann aber hat man so ein bisschen die Neugierde und denkt, na, mal gucken, wie die das alles auf die Reihe kriegen. Diese schrägen Typen, wie machen die das eigentlich zum Schluss? Und das Interessante ist ja, dass diese Freunde in diesen Fernsehserien trotz aller Schwächen und Skurrilitäten, die da ja auftauchen, es sie wirklich hinkriegen, das Leben gemeinsam zu meistern. Zum Schluss helfen sie sich ja doch gegenseitig. Sehr interessant. Und genau damit werden diese Fernsehserien so ein bisschen so eine Art Projektionsfläche für viele von uns, für die Wünsche und die Sehnsüchte, die wir haben. Denn genau das wünscht sich doch eigentlich jeder im Tiefsten. Dass man wenigstens ein paar gute Freunde hat, auf die Verlass ist. Und ihr habt eine Menge tolle Stichworte gerade zusammengetragen. Rat, Vertrauen, Liebe, Sympathie, Rat ohne Schläge gehört auch dazu, interessanterweise. Alles das macht ja wirklich eine gute Freundschaft aus. So, und jetzt heute das Thema Freundschaft zu Gott. Ja, meine Güte, was hat sich der Pastor wieder dabei gedacht? Schau an. In dem Bibelwort, das wir gerade gehört haben, kommt das aber tatsächlich vor, dass Jesus uns seine Freunde nennt. Wie hat er sich das gedacht? Ja, tatsächlich, Gott möchte gerne dein bester Freund sein. Wie wirkt das auf dich? Vielleicht ist das im ersten Moment ein bisschen befremdend, weil wir ganz instinktiv erstmal so ganz andere Attribute im Kopf haben, wenn wir an die Beziehung zu Gott denken. In der Bibel wird er beschrieben als der Schöpfer der Welt, der Allmächtige, der Herrscher der Welt, der Richter, der Retter, der Versöhner, der Gerechte, der Heilige, der Vater, der Barmherzige, der Gnädige. Aber ist er auch dein Freund? Kann das wirklich sein? Spulen wir mal ein paar tausend Jahre zurück. Damals, ganz am Anfang, Adam und Eva im Garten Eden, wie war das noch? Da war es Gottes Absicht, in freundschaftlicher und vertrauensvoller Gemeinschaft mit uns Menschen zu sein. Das war der Anfang, okay? Adam und Eva. Es gibt da diese Begebenheit, wo beschrieben wird, dass Adam in der Kühle des Abends mit Gott im Garten Eden spazieren ging. Wow, was für eine Szenerie. Besser geht's nicht, oder? Einfach so auf Augenhöhe, du und du. Als Freundschaft. Ja, wir wurden geschaffen, um in der unbefangenen Gegenwart Gottes zu sein. Einfach so. Eben wie Freunde. Ganz ohne Förmlichkeiten, ganz ohne Zwang, ganz ohne komischen Beigeschmack, ganz vertraut, ja und tatsächlich auch ganz locker. Hättet ihr das gedacht? Einfach nur diese liebevolle, vertrauensvolle Gemeinschaft, ungetrübt durch Minderwertigkeitskomplexe, ungetrübt durch Schuld, durch Angst, durch Scham. Nein, einfach so. Adam und Eva freuen sich an Gott und Gott freut sich an Adam und Eva. Wenn ich es mir recht überlege, ist das das eigentlich Paradiesische am Paradies, ja? Einfach so, gemeinsam unterwegs. Und dann kam der sogenannte Sündenfall, der große Absturz, der Zweifel, die Aufkündigung des Vertrauens. Sollte Gott gesagt haben, das Pünktchen, Pünktchen. Es war das Ende der Vertrautheit. Obwohl der Sündenfall die Grundlage für die Gemeinschaft, dieses Vertrauen zwischen Gott und Mensch zerstörte, war es doch nach wie vor der erklärte Wille Gottes, dass wir in Freundschaft und Vertrauen zu ihm sein sollen. Das ist auch der Grund dafür, warum Jesus an Weihnachten in die Welt kam, weil er dieses Band der Freundschaft und des Vertrauens neu knüpfen wollte zu uns. Jesus knüpfte dieses Band aufs Neue, indem er die Auswirkungen der Sünde überwand, für unsere Sünde, unsere Rebellion gegen Gott, die Trennung überwunden hat. Schlussendlich ist das die Sache mit Karfreitag und dem Kreuz. Jesus nimmt am Kreuz unseren Platz ein. 2. Korinther 5,18. Wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Aber das alles kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich versöhnt hat. Gott macht also einen Neuanfang mit uns. Und auch wenn es schwer zu verstehen ist und noch schwerer anzunehmen ist, Jesus erklärt uns in Johannes 15, wie wir beste Freunde mit Gott werden können. Ich lese nochmal den Text. Vielmehr, jetzt kommt's, habe ich euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Da ist es. Ich habe euch Freunde genannt. Das Wort, das Jesus hier für Freund benutzt, heißt viel mehr, als dass er jemand einfach nur ein guter Kumpel ist für jemanden. Diese Freundschaft hat die Qualität eines treuen, denkbar engen Freundes. Da ist jemand, auf dessen Hilfe und Loyalität man sich verlassen kann und jemand, dem man alles sagen kann. Also im Prinzip all die Sachen, die ihr hier aufgeschrieben habt. Zuhören, Verbundenheit, Vertrauen, aufeinander Rücksicht nehmen, Respekt, alles dabei. Jesus hat dies Ausmaß an Freundschaft möglich gemacht, weil er dich und mich so sehr ins Herz geschlossen hat, dass er dafür sogar sein Leben investiert hat. Johannes 15, Vers 13, da steht's: Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Das hat Jesus gemacht. Da staunen wir immer wieder. Heute Morgen also denken wir darüber nach, wie wir solch eine Freundschaft mit Gott aufbauen und entwickeln können. Jesus zeigt uns in Johannes 15, wie wir Glaubende, wie wir Freunde werden können. Erster Punkt, durch glaubendes Tun. Glaubendes Tun, was heißt das? In Johannes 15 steht, wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen ist. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Aha, ich weiß, dieser Abschnitt macht vielen von uns Kopfzerbrechen. Stellen wir uns das so vor, geht es darum, so wie Jesus sagt, Gebote zu halten? Kann es das sein? Ist damit wirklich dieser Mechanismus von Gebot und Gehorsam gemeint? Ist das Freundschaft? Moment mal. Also üblicherweise sehen wir Gehorsam nicht gerade als ein Indiz für Freundschaft an, oder? Das scheint uns geradezu eher zu widersprechen. Was ist da los? Beim Thema Gehorsam denken wir instinktiv eher so an diese Beziehung zwischen Chefarbeitgeber und dem Angestellten, der dann halt tun muss, was der Chef sagt. Mach dies, dann macht er das. Mach das, dann macht er das. Ja. Der Chef sagt einem, wo es lang geht, ich muss das dann halt machen, aber damit hat man den Chef ja noch längst nicht zum Freund, oder? Was meint Jesus hier? Jesus besteht offensichtlich darauf, dass unser Tun des Willens Jesu ein entscheidender Punkt ist in der Beziehung zu Gott. Es ist ein Teil der Freundschaft zu Jesus. Vers 14, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Also nochmal, geht es doch irgendwie um Gehorsam. Ist das wirklich so gemeint? Wie soll denn dann die Freundschaft ausschauen? Wir verbinden mit dem Wort Gehorsam immer sowas wie die Machtausübung eines Stärkeren über einen Schwächeren und der muss dann halt tun, was ihm gesagt wird. Und bei dem Schwächeren ist beim Gehorsam immer so ein spürbares Stück Widerstand zu merken. Man wehrt sich dagegen und tut es dann trotzdem, aber eben mehr oder weniger zähneknirschend. Ist das die Art, wie du Jesus nachfolgst? Zähneknirschend, weil es halt dann eben so sein muss, damit man in den Himmel kommt. Ist das die Motivation? Das wäre dann so ähnlich wie beim regelmäßigen Gang zum Zahnarzt, ja? Ich weiß, wovon ich rede. Das ist ja nicht gerade die beliebteste Freizeitbeschäftigung, zum Zahnarzt zu gehen. Man macht das, weil es halt sein muss. Spaßfaktor gleich null. Und ist der Zahnarzt deswegen mein Freund? Naja. Kann das wirklich die Art sein, wie Jesus sich das vorgestellt hat? Wenn wir mal anschauen, was die Jünger Jesu gemacht haben, von denen ist keiner Jesus zähneknirschend nachgefolgt, weil die es halt mussten. Nein, die wollten das. Ganz im Ernst. Die haben das alle freiwillig gemacht. Sie wollten bei Jesus sein. Sie wollten in seiner Gemeinschaft sein. Sie wollten ihn kennenlernen. Sie wollten miterleben, wie Jesus lebt. Und sie wollten von ihm lernen. Und sie wollten sich von ihm auch herausfordern lassen. Da hat niemand den Hund zum Jagen getragen. Die wollten das. Kein Zwang. Warum? Sie haben Jesus wirklich vertraut. Auch in kniffligen Situationen, bis hin zu so verrückten Situationen, dass Petrus da beim Sturm auf dem Wasser tatsächlich sagt, Jesus, wenn du sagst, ich kann um Wasser laufen, dann komme ich. Und der hat es gemacht. Den hat keiner gezwungen. Also gibt es doch einen Zusammenhang zwischen der Liebe zueinander, der Liebe zu Jesus und dem Gebote halten. Dass man dann tut, was der Freundschaft, der Beziehung entspricht. Was passiert denn, wenn wir das machen? Jedes Mal, wenn du Gottes Weisheit und seinem Wort und seinem Gebot vertraust, selbst wenn du es vielleicht nicht ganz hundertprozentig verstehst, wirst du dabei deine Freundschaft mit Jesus ein Stück mehr vertiefen und festigen. Und ganz wichtig, dabei geschieht das Tun des Willens Jesu nicht aus Pflichtgefühl, nicht weil ich das halt muss, nicht aus Angst vor Strafe, sondern weil wir Jesus Christus liebgewonnen haben. Es geschieht aus dem Vertrauen heraus, weil wir darauf bauen, dass er genau weiß, was gut ist für uns, was uns hilft. Wir wollen also Jesus nachfolgen aus dem Vertrauen heraus, dass er für uns Gutes tut und weiterhin Gutes auf Lager hat. Und aus Dankbarkeit für all das, was wir mit ihm bisher erlebt haben. Und ja, da ist auch Freude dabei. Und je enger die Nachfolge ist, desto größer wird die Freundschaft. Warum geschieht das? Weil wir Jesus erlebt haben. Wir haben einen Eindruck bekommen von seiner Güte, seiner Liebe, seiner Gerechtigkeit, sodass wir zu dem Schluss gekommen sind, dass Jesus ganz auf unserer Seite steht. Er ist ganz für mich da, wie ein Freund, den man nachts um so viel Uhr anrufen kann, weil man gerade in der Klemme sitzt und der einem wirklich hilft. Und wir haben erlebt, dass uns vergeben worden ist. Wir haben erlebt, dass wir freigesetzt worden sind zu einem neuen Leben. Und wisst ihr, Freiheit ist immer eine doppelte Freiheit. Es ist die Freiheit von etwas einerseits und es ist die Freiheit zu etwas hin auf der anderen Seite. Es ist die Freiheit von der Schuld und dem Gebundensein und die Freiheit zur Nachfolge, dass ich aus meinem Willen Jesus nachfolgen kann. Und wenn in deinem Leben nicht nur, wenn da nicht auch der zweite Teil ist, dann hast du die Hälfte verpasst. Freiheit von ist super, aber Freiheit zu gehört dazu. Wie erkläre ich das? Stellt euch einen Kanarienvogel im Käfig vor, okay? Hat jemand so ein Vögelchen zu Hause im Käfig? Bestimmt. Okay? Testfrage. Wenn man die Tür von dem Vogelkäfig aufmacht, dann ist der Vogel frei, oder? Er wäre frei. Hat der Vogel was davon, dass die Tür offen ist? Naja, eigentlich schon. Er könnte raus, wenn er dann raushüpfen würde. Wenn er es nur täte. In dem Moment, wo die Tür von dem Käfig aufgeht, hat er die Freiheit von dem Käfig. Aber erst wenn er rausgehüpft ist, hat er die Freiheit zu einem neuen Leben und Fliegen in der Freiheit, okay? Das ist der Punkt. Freiheit von, Freiheit zu. Lesen wir in dem Zusammenhang nochmal den Vers 15. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Wie geht's da weiter? Der Auftrag Jesu an uns ist es, in dieser Freiheit der Nachfolge zu leben. Freiheit zu. Vor allem aber, Jesus erwartet von uns nichts anderes als das, was er selber tut. Und was er selber bereit ist zu tun. Darum ist sein Verhältnis zu seinem himmlischen Vater für uns auch ein Vorbild und ein Beispiel dafür, wie das gedacht ist, die Sache mit dem Vertrauen, mit der Nachfolge, mit dem Tun des Willens Gottes. Jesus hat immer das getan, was der Vater im Himmel wollte, dass er es tut. Und weil es auch sein eigener Wille war, den Willen des Vaters zu tun. Und dann kommt da ja noch mehr. Zweiter großer Punkt, die Sache mit der aufopfernden Liebe, der aktiven Liebe. Vers 13 und 17 steht, das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Wow, wieder so große Worte. Aber was sehen wir daran? Echte, lebendige, wahre Freundschaft ist doch niemals passiv, sondern sie wird immer aktiv werden. Da ist geradezu Tatendrang. Wenn Jesus uns sagt, dass wir die anderen lieben sollen wie uns selbst, dass wir den Bedürftigen helfen, dass wir unsere Ressourcen mit armen Menschen teilen und viele andere Dinge mehr, ja, dass wir sogar Vergebung anbieten sollen, wenn man uns Böses getan hat, da gibt es doch kein Zögern. Dem folgen wir nach. Und je mehr wir uns mit den Dingen beschäftigen, mit denen sich Jesus beschäftigt hat, werden wir in der Freundschaft auch wachsen. Also wenn wir über die Dinge traurig sind, über die Jesus traurig ist und über die Dinge uns freuen, über die Jesus sich freut, wird das unsere Beziehung vertiefen. Worüber macht sich denn Jesus die meisten Gedanken? Was meint ihr? Worüber macht Jesus sich die meisten Gedanken? Ich glaube, es ist nach wie vor der Gedanke, wie kann ich die Freundschaft zu meinen Menschen wiederherstellen? Wie kann Jesus das schaffen, dass wir die Freundschaft erwidern und annehmen? Dass dieses Band des Vertrauens wieder geknüpft wird. Das ist doch der Grund, warum Gott auf diese Erde kam. Habe ich gerade schon gesagt, dass die Sache mit Weihnachten, als Jesus wirklich auf die Erde kam, um uns auf Augenhöhe zu begegnen. Sowas tut man doch für seine Freunde, oder? Für wen denn sonst? Er investiert sein Leben und seinen Tod für dich und für mich, für seine Freunde. Und das Zweite, Gott möchte, dass wir diese gute Nachricht unter die Leute bringen, an andere Menschen weitererzählen. Wenn du ein Freund Gottes sein willst, kümmerst du dich auch um sein Herzensanliegen, oder? Dein Herzensanliegen ist dann das, was deinen Freund auch bewegt. Man weiß das einfach von seinem Freund, was der mag, oder? Kurz gesagt, die Freunde Gottes reden zu ihren Freunden auch über Gott. Und die Freunde Gottes erkennt man an glaubenden Tun des Willens Gottes und eben auch an diesem dritten, nämlich an diesem Nachdenken über das Wort Gottes. Steht auch hier in unserem Abschnitt in Johannes 15, Vers 15. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Da ist es wieder. Es ist unmöglich, ein Freund Gottes zu sein und nicht zu wissen, wie dieser Freund überhaupt ist. Von seinem Freund weiß man doch ganz viele Dinge. Nicht nur, welche Lieblingsfarbe der hat, in welche Schule der gegangen ist, welche Musik er hört, was er gerne isst oder lieber nicht gerne isst. Da weiß man doch ganz viel von seinem Freund, oder? Und am allerbesten lernt man Gott als seinen Freund da kennen, wo etwas über ihn berichtet wird, sprich in der Bibel. Jesus hat den Jüngern und damit auch uns alles erzählt, was es zu berichten gibt, wie diese Beziehung, dieses Vertrauen, diese Freundschaft aussehen soll. Und deshalb sind wir ganz elementar darauf angewiesen, uns im Wort Gottes auszukennen. Es geht um Bibellesen, schlicht und einfach. Da lernen wir Gott kennen. Ist es auch gut, sonntags in den Gottesdienst zu gehen und sich eine mehr oder weniger gute Predigt anzuhören? Ja, aber richtig original lernst du Gott beim Bibellesen kennen. Ja, man kann nicht 24 Stunden am Tag in der Bibel lesen, stimmt, aber immer mal wieder. Im stillen Gespräch mit Gott sein. Wie denkst du dazu? Deine Anliegen ihm sagen. Das macht man doch unter Freunden so. Es geht dabei gar nicht so sehr um eine mystische, geheimnisvolle Versenkung in so ein stilles Nichts, so wie die Einsiedlermönche, die da still vor ihrer Hütte sitzen und auf den Horizont starren. Das muss gar nicht sein. Es geht darum, immer wieder im Gespräch mit Gott zu sein, auch zwischendurch. Dass wir so diese grundsätzliche Ausrichtung haben, in Kontakt zu sein. What would Jesus do? Was würde Jesus wohl jetzt machen? Wie würde hier die Barmherzigkeit Gottes aussehen? Wie würde hier die Gerechtigkeit Gottes aussehen? Wenn du dagegen mit deinen Gedanken immer und immer wieder dich im Kreis denkst und du denkst, meine Güte, wie kann ich hier dieses Problem lösen? Und du dich sorgst, das ist keine so doll gute Beziehungspflege, oder? Die gute Nachricht ist, wenn du weißt, wie man sich Sorgen macht, weißt du auch, wie das im positiven Fall funktioniert. Nämlich mit dem Nachdenken über Wort Gottes. Je mehr du nachdenkst über das Wort Gottes und über seine Gnade und Barmherzigkeit, desto weniger haben dann auch die Sorgen Platz in deinem Leben. Deshalb zum Schluss, zur Freundschaft mit Gott gehört auch Gespräch. Habt ihr übrigens auch genannt, ne? Gespräch, zuhören gehört dazu. Johannes 15, 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, um was ihr in meinem Namen bittet. Natürlich, zu jeder Freundschaft gehört auch Gespräch. Ihr werdet niemals eine gute Freundschaft mit Gott erleben, wenn es keinen Austausch gibt. Hin und her. In Gottesdienst gehen ist gut, Bibel lesen ist gut, mit anderen Christen im Gespräch sein ist gut. Gott hat unendlich viele Möglichkeiten, zu dir zu reden. Und die Freundschaft mit Gott beruht doch darauf, alle Lebenserfahrungen zu teilen. Wenn du was besonders Tolles erlebt hast, das erzählst du doch gerne deinem Freund oder deiner Freundin, oder? Du kannst es doch kaum abwarten, das weiterzuerzählen. So ist es da auch. Die Freundschaft mit Gott beruht darauf, die Lebenserfahrungen zu teilen. Er will in alle deine Aktivitäten und deine Gedanken mit einbezogen werden und du darfst das auch. Und er lässt dich auch Anteil nehmen an seinen Gedanken, was ihn bewegt für die Menschen, was ihn bewegt für dein Leben. In 1. Thessalonicher 5, 17 steht dieser Satz, betet ohne Unterlass. Ihr Lieben, damit ist ein offenes Gespräch mit Gott gemeint. Ein offenes, ein ergebnisoffenes Gespräch. Alles, was du tust oder was du denkst, du kannst es ihm mitteilen. Zum Schluss, wir loben Gott nicht etwa dafür, weil wir uns gut fühlen in dem Moment, sondern wir loben ihn, weil wir mit seiner Hilfe das Richtige und das Gute tun und weil wir die Freundschaft mit dem Herrn feiern. Das macht man doch unter Freunden, dass man Danke sagt, dass man sich die guten Erlebnisse mitteilt, dass man sich die Sorgen mitteilt, um die dann gemeinsam zu tragen. Unser Ziel der Freundschaft mit Gott ist nicht einfach nur ein schönes Gefühl zu haben, sondern das Ziel ist die anhaltende Gewissheit, der Herr ist nah, ich bin in seiner Gegenwart und er ist für mich da. So ist das doch unter Freunden, oder? Amen.